Heute, ich denke, ihr habt es mitbekommen, ihr habt es schon gesehen, auch in dem Newsletter, dass wir starten auch in unsere Herbstserie mit dem Thema Zwischendrin. Und das bedeutet zu sagen, was bedeutet Christsein oder Christsein in dieser Welt? Und das steht auch im Zusammenhang zu unserem Jahresthema. Also Jahresthema haben wir uns gesetzt, das ist auch das Thema, schon immer ein bisschen durchgedrungen, auch bei Matthias, geistliche Reife. Wir haben gesagt, es soll ein Jahr sein, auch so ein Schwerpunkt, wo wir wirklich auch so uns mit dem Thema auseinandersetzen, was bedeutet geistliche Reife. Wir haben das Thema gehabt, Geistesgaben, wir haben uns mit persönlichen Gaben auseinandergesetzt. Und jetzt heute soll so der Schwerpunkt sein, der Start in die Herbstserie hinein, wo es darum geht auch, was bedeutet es konkret, Christ zu sein in dieser Welt. Und wenn ihr euch daran erinnert, wir haben das auch schon mal gesagt, aber wir haben so einen Leitsatz oder so einen Leitersatz, den wir als BMG, als Leitungsteam mal entwickelt haben. Und wir möchten einfach auch nochmal vorlesen, weil es wirklich was ist, wo unser Herz danach einfach schlägt und wo wir uns danach ausstrecken wollen. Und er heißt, wir wollen als geistliche Familie leben, wir wollen uns zurüsten und durch Gottes übernatürliche Gegenwart und Kraft unser Umfeld mit dem Evangelium erreichen. Das heißt, wir wollen nicht nur hier für uns sein, hier tolle Gottesdienste feiern, sondern wirklich das Evangelium leben und hineintragen auch in diese Welt, in unser Umfeld. Und daran geht es auch heute in meiner Predigt. Es geht um Spannungsfelder. Und gestern Abend, ich habe meine Einleitung nochmal ein bisschen abgeändert, gestern Abend saß ich mit meinem Sohn, der mit seinem Freund Video geschaut hat, hat sich einen Film angeschaut, saß ich einfach auch mal so kurz eine Zeit lang dabei, und zwar hat er sich Minions angeschaut. Ich weiß nicht, ob er Minions kennt, das sind so die kleinen gelben Viecher, die sind bei den Kids ganz in. Und ich saß da so ein bisschen dabei und habe da schon gedacht, während ich so dabei saß, hoffentlich hat das jetzt keinen negativen Einfluss auf meine Predigt heute. Weil ich konnte da nichts mit anfangen, so richtig. Und dann war es auch so irgendwie, dass ich gedacht habe, irgendwie gehöre ich hier nicht hin. Irgendwie ist mir das fremd. Und vielleicht hast du auch mal so eine Situation erlebt oder irgendwie so ein Umfeld, wo du gedacht hast, hey, da, irgendwie gehöre ich da nicht hin. Vielleicht war das ein geschäftliches Treffen, vielleicht war das eine Feier, vielleicht war das ein Elternabend. Und du stellst dir die Frage, um Himmels Willen, wo bin ich hier gelandet? Was mache ich eigentlich hier? Und genauso ist das Thema, auch um das heute geht. Es geht so um solche Spannungsfelder, die wir auch persönlich wahrnehmen, die spürbar sind. Und ihr kennt alle vielleicht diesen Satz, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wenn man das so hört aus dem frommen Umfeld, dann ist es oft so, dass das dann so fleißig mit dem Kopf genickt wird. Ja, das ist so. Steht ja auch so in der Bibel irgendwo. Aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich genau? Ist es nur eine fromme Weisheit, der ich zustimme? Oder hat diese Aussage der Bibel wirklich Bedeutung für mein persönliches Leben? Wenn die Bibel von Welt spricht, dann können damit einfach unterschiedliche Sachen gemeint sein, unterschiedliche Bedeutungen. Und im Neuen Testament wird hier das griechische Wort Kosmos benutzt. Und ich möchte einfach mal kurz so ein paar Bedeutungen vorgeben, einfach Welt, wenn der Bibel Welt steht, was das bedeuten könnte. Das Erste, wenn Welt steht, das kann die Schöpfung sein. Das heißt, die Welt als Ganzes, die Welt auch, wie wir es hier erleben, heute draußen, heute Morgen hier, als geordnete Gesamtheit der Schöpfung Gottes. Und das sehen wir im Römerbrief 1, Vers 20, da heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. So, das Erste, die Schöpfung. Das Zweite kann sein, es bedeutet, dass Menschen in dieser Welt gemeint sind. Und es ist genauso, wenn Johannes spricht, ihr kennt das alle, in Johannes 3, Vers 17, 16 ist vielleicht bekannt, aber Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das heißt, wenn Jesus hier von Welt spricht, dann spricht er nicht von vielleicht den Bergen, den Pflanzen, den Blumen, den Seen, die da sind, sondern und den Tieren, sondern von Menschen, von uns. Und die Welt kann eine Bedeutung haben als System mit einer eigenen Ordnung. Und das heißt, es bezeichnet oder betrifft dann die Ordnung, in der sich die Menschheit bewegt, die auch im Widerspruch zur Gottes Ordnung stehen kann. Und Jesus selber sagt dann Johannes 8, Vers 23, ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr seid von dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Und genau unter diesem Begriff vielleicht Welt als System und als Ordnung kommt es auch bekannt vor. Kennt ihr vielleicht auch vielleicht Welt der Finanzen, Welt der Politik, Welt der Kinder, Welt der Umwelt, das sagt man Umwelt. Aber das wird oft in diesem Zusammenhang einfach benutzt, wenn so ein System damit auch gemeint ist. Und das hilft uns einerseits, wenn wir die Bedeutung von dem Wort verstehen, das richtig einzuordnen. Aber dennoch bleibt einfach eine Spannung da. Wenn die Bibel einerseits davon spricht, dass wir die Welt nicht lieben sollen, dass wir uns nicht ihren Maßstäben angleichen sollen, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde zustande kommen wird. Und andererseits Gott die Menschen in dieser Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um sie zu retten und wir diesen Auftrag weiterführen. Die Welt als Schöpfung immer noch auf ihn hinweist und zu seiner Anbetung leiten soll. Und ein Auftrag besteht, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Wenn wir die Bibel lesen, treffen wir immer wieder auf derartige Aussagen, die genau diese Pole, diese entgegengesetzten Pole oder verschiedenartige Pole aufzeigen. Und wir tun uns oft schwer daran, weil das irgendwie nicht in unsere menschliche Logik so richtig hineinpasst. Im Buch der Offenbarung steht zum Beispiel über Jesus, oder ist eine Aussage, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wenn wir darüber nachdenken oder über die Dreieinigkeit Gottes, wie können wir das fassen? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder Jesus, der ganz Mensch ist, aber auch ganz Gott ist. Wie passt das in unsere menschliche Logik, in unseren Verstand? Wie können wir das wirklich greifbar machen? Oder wenn Jesus spricht, ich bin die Auferstehung, und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir sehen überall sind solche gegensätzliche Begriffe auch, wo wir merken irgendwie erstmal, das widerspricht sich vielleicht. Vielleicht widerspricht sich nur scheinbar, aber vielleicht ist auch etwas, was gar nicht zusammengeht. Und bei diesen Polen, da tun wir uns oft auch schwer, weil oftmals, oder was uns leichter fällt, ist, wenn wir hier sozusagen ein Entweder-Oder setzen. Das heißt, ein Entweder-Oder ist uns näher als ein Sowohl-als-auch. Wenn beides wirklich so gleichzeitig nebeneinander steht. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Die Spannung in einer Zeit zwischen Erfüllung und Verheißung zu leben, sozusagen Bürger zu sein, Bürger zweier Welten. Schon jetzt Anteil am Reich Gottes zu haben, Anteil an seiner Größe und dennoch zu warten, bis es vollendet ist. Mit der Spannung im Lobpreis vielleicht einerseits zu singen, mein ganzes Leben gebe ich dir, immer mehr von dir. Immer mehr. Und im Alltags andererseits andere in Gedanken verurteilen, weil sie nicht gleicher Meinung sind. Vielleicht einfach so in den Tag hineinzuleben, ohne aus der Gemeinschaft mit Gott gestärkt zu sein. Euch fallen hier bestimmt auch noch weitere Beispiele auf, die diese Spannung aufzeigen. Und wir sehen die Spannung in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, die setzt sich fort hinein bis in das persönliche Leben. Hinein, so diese auch diese Zwischenzeit oder dieses Zerrissensein, dieses Sein zwischen zwei Bereichen, bis in das persönliche Leben. Und wir sehen das dann auch an Paulus. Paulus schreibt, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und wie können wir das jetzt ein Stück weit mehr vielleicht erfassen oder verstehen, was da geschieht? Und ich glaube, so ein Schlüssel dazu ist, es ist so ein Konzept, und es ist ein Konzept, das ist hier in der BMG auch schon bekannt bestimmt, schon geprägt, auch von anderen, von Leitern vor uns, auch von Markus. Und das Konzept von schon und noch nicht. Froh und schon jetzt und noch nicht. Und es hilft uns auch, diese Spannungen einzuordnen. Und das theologische Konzept von schon, aber noch nicht, das besagt, dass wir als Gläubige aktiv, wir haben Anteil am Reich Gottes, in dem Jetzt, in dem Hier, obwohl sein voller Ausdruck und die vollkommene Herrlichkeit sozusagen oder die Vollendung noch in der Zukunft ausstehend ist. Das heißt, wir haben bereits Anteil am Reich Gottes, aber wir sehen es noch nicht in seiner vollen Herrlichkeit. Und da gibt es in Hebräer 2, Vers 8, gibt es da auch einen Text dazu, der das ganz deutlich macht. Da heißt es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Da geht es um Jesus. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das heißt, wir haben hier wieder auch beides zusammen. Wir haben hier das Jetzt und auch das schon nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oftmals so, dass ich mich nicht so fühle, dass meine Umgebung jetzt wirklich himmlischen Regionen irgendwie gleicht oder dass ich da irgendwie so versetzt bin an himmlischen Örtern, sondern die Realität ist oftmals anders. Und da ist auch so diese Spannung sichtbar, gegenwärtig sozusagen geistlich Anteil zu haben am Reich Gottes. Das heißt, die geistliche Realität, das heißt, wir sind Kinder Gottes. Wir haben geistlich gesehen da schon Anteil und Anrecht. Und das Reich Gottes, das wächst und es wächst auch inwendig in uns. Aber sozusagen der Zustand, in dem wir uns befinden, da wo wir sind, entspricht noch nicht, sage ich mal, dem Zustand, den die Bibel nennt. Und es ist genau diese Spannung, man kann da auch sozusagen sagen, die Stellung, das ist sozusagen die geistliche Realität, die wir haben. Und das andere, der Zustand, wo befinde ich mich gerade? Das ist noch, läuft noch auseinander, das ist noch irgendwie nebeneinander. Aber die Bibel verheißt, dass es ein Tag kommt, wo beides synchron wird und auch zusammenfällt. Und darauf freuen wir uns auch und darauf strecken wir aus. Und das heißt, wenn schon und noch nicht, da geht es ganz groß auch um das Reich Gottes. Und Jesus hat hier auch einen Vergleich gebracht, ein Gleichnis mit dem Senfkorn. Und zwar das Senfkorn, wenn man sich das bildlich vorstellt, das wird schon jetzt in die Erde gesät und es wächst auf. Aber es ist noch nicht vielleicht so, wenn man denkt mal an so ein Senfkorn, was so ein Potenzial da drin steckt. Und es wird wirklich ein riesengroßer Baum. Und die Bibel sagt auch, da nisten Vögel drin und alles Mögliche kann sich da irgendwie da bergen und Schutz finden und kann darin leben. Und so hat Jesus auch einen Vergleich gebracht. Das ist wie so ein Senfkorn. Das beginnt zu wachsen, aber der Baum ist noch nicht sozusagen in voller Größe oder schon nicht ausgewachsen. Vieles geschieht auch ohne unsere Kenntnis im Verborgenen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann leben wir in dieser Spannung. Und jetzt ist aber auch ganz interessant, welche Möglichkeiten haben wir? Haben wir vielleicht als Gemeinde und haben wir als Einzelner, jetzt auch mit dieser Spannung umzugehen? Sich von dieser Welt zurückziehen, um sich reinzuhalten, ist eine Möglichkeit. Sich der Welt anzupassen, um Einfluss auszuüben oder relevant zu sein, das ist eine andere Möglichkeit. Und wir müssen uns auch ehrlich fragen, inwieweit ist es überhaupt möglich, sich aus der Welt zurückzuziehen? Das heißt, es gibt auf der einen Seite ein Nicht von dieser Welt und auf der anderen Seite ein von dieser Welt. Und wir und du und ich, wir sind zwischendrin. Das ist genau das Thema nach unserer Herbstserie. Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Was kann ich tun? Wie kann ich umgehen mit dieser Spannung? Welche Lösungsansätze gibt es da? Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, wie man sich hier positioniert, weil so wie ich denke auch vom Reich Gottes und wie ich es übertrage auf meinem Leben, so wird auch mein Handeln bestimmt. So werde ich Entscheidungen treffen. So werde ich mit anderen Menschen, auf andere Menschen zugehen. So werde ich mit anderen Menschen, sage ich mal, auch zusammenarbeiten. Und es hängt auch ganz, ganz stark auch mit denen zusammen, wie ich meine Sicht darauf ist, wie ich die Zukunft sehe, was in Zukunft passiert. Und das prägt auch mein Handeln und mein Denken. Und da auch nochmal die Einladung zu der genau WG vom Sigi, Eschatologie, sich da mit dem einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges und relevantes Thema. Und ich möchte jetzt einfach so kurz auf drei Optionen eingehen, die ich wirklich nur ganz kurz anreißen kann. Das ist wirklich ein sehr großes Thema und ich bringe es einfach nur skizzenhaft und auch etwas verkürzt. Also diejenigen, die da einfach noch tiefer vielleicht drinstecken, die werden sagen, vielleicht nachher einige Dinge kamen vielleicht zu kurz, aber du dürft ja gerne auch auf mich zukommen, wenn es da irgendwie noch so Bedarf gibt. Ich möchte einfach im Wesentlichen auch jetzt zwei Pole aufspannen. Und zwar die erste Option, die es gibt, ist sozusagen, ist mir eigentlich egal oder für mich nicht relevant. Aber da gehe ich ganz kurz drüber. Da muss man sich wirklich die Frage stellen, ist das real? Geht es? Und es ist eigentlich ehrlich gesagt auch keine aufrichtige Option. Deswegen gehe ich da mal drüber hinweg. Und ich komme auf den ersten Bereich, sozusagen die Absonderung von der Welt, sich zurückzuziehen von der Welt. Und da ist so die Aussage eigentlich, dass Christen sich von Dingen dieser Welt fernhalten oder zurückziehen sollten. Und es besteht ein Widerspruch sozusagen zwischen dem Königreich, zwischen dem Königtum Gottes einerseits und dem Königtum und ja, Reich der Welt andererseits hier. Und die Konsequenz ist klar und bedeutet sozusagen in diesem Ansatz, in diesem Modell, ich ziehe mich zurück. Wie kann man das verstehen? Wie kann man das vielleicht auch biblisch einordnen? Wir sehen es im Alten Testament bei Noah, den Gott aus seiner Kultur herausgerufen hat, bevor die Flut kam. Oder an Mose, der sich vom götzendienerischen Ägypten trennen sollte. Auch im Neuen Testament, wenn es heißt im Johannes, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Oder andere Bibelstelle, Matthäus, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Sehen wir hier genau, da ist die Entscheidung, auch aufgrund, sage ich mal, des Verständnisses auf dieser Bibelstelle, sich zurückzuziehen. Der Anspruch in dem Modell ist, quasi sich einzeln oder als Gemeinde abzusondern. Und auch, sage ich mal, so eine gewisse Gegenkultur aufzuzeigen. Und die ausschließlich und rein wirklich von göttlichen Prinzipien und von seinem Reich geprägt ist und eigentlich nichts mit der Welt zu tun hat. Was spricht für den Ansatz? Was spricht für das Modell? Das Modell der Absonderung betont, dass es eine echte biblische Nachfolge oder Christenheit einen anderen Charakter hat als die Welt. Und das Modell, das ruft Leute zur Erkenntnis auf, dass die Welt nicht ihr Zuhause ist. Wir sind nicht von dieser Welt. Genau das, was Paulus lehrt. Und es zeigt auf, dass Christus selbst den Zustand der Welt radikal abgelehnt hat. Und in der Konsequenz, wenn man das weiter denkt, schickte ihn diese Welt ans Kreuz und er selbst ging diesen Weg, um die Welt zu retten. Das spricht jetzt dafür, aber es gibt vielleicht auch Fragen an dieses Modell. Wird das dem neutestamentlichen Auftrag, den Jesus auch gelebt hat, gerecht? indem man sich aus der Gesellschaft ganz zurückzieht, vielleicht nur Freundschaften hat, nur Freundschaften innerhalb der Gemeinde? Wird das Modell dem schon jetzt, was die Bibel aussagt, gerecht? Themen zum Beispiel wie allgemeine Gnade oder auch allgemeiner Fluch. Und Luther hat auch gelehrt in einer Aussage, indem er den Psalm 147 ausgelegt hat, dass Gott uns durch die Arbeit anderer ernährt, womit er das so genannt, der Bauer, die Melkerin, alle Gottesdienst tun. Was bedeutet das in Bezug auf die Sicht auf Wirtschaft, Regierung und des kulturellen Lebens oder Einrichtungen auch eines Staates? Wir sehen, hier gibt es auch Fragen. Zum zweiten Punkt möchte ich jetzt noch eingehen, das ist Anpassung. Anpassung an die Welt. Anpassung an die Welt, sorry. Und da geht es darum, die Gläubigen leben sowohl im Reich Gottes als auch in der Welt. Das heißt, Gott wirkt in der Welt durch die Gemeinde, aber auch durch den Staat und durch seine Institutionen. Kämpfen mit dem Wind. Und der Auftrag der Gläubigen, der besteht jetzt darin, an Gemeinde und Gesellschaft teilzunehmen und innerhalb der Kultur, also sage ich mal, zu investieren und auch mit dabei zu sein an den kulturellen Institutionen. Das heißt auch mit in der Geschäftswelt, in der Politik, in der Gesetzgebung, in der Rechtsprechung, um da auch mitzuwirken und möglicherweise auch zu verändern. Und wir sehen diesen Ansatz und dieses Modell auch in der Bibel. Wir werden mal sehen, wir hatten das auch schon mal, die Josef-Serie, wenn ihr euch daran erinnert. Josef, der an der Spitze war des historischen Ägyptens, der aufstieg, sowie auch als Art eines Ministerpräsidenten und daran gedient hat. Wir sehen das auch bei Daniel, der eine ganz wichtige politische Rolle auch hatte als Ratgeber, auch mehrmals, nicht nur einmals, wo er Regenten im Babylonischen und auch des Persischen Reiches auch mitgewirkt hat. Und ganz besonders sehen wir das auch in Römer 13, wo Paulus beschreibt auch die Rolle des Staates als eine Rolle und eine Art, wie Gott in dieser Welt auch wirksam ist. Dass Gott den Staat nutzt, um sich darin, sage ich mal, auch dadurch auszudrücken und seine Ziele zu verwirklichen. Und was steckt jetzt in diesem Modell drin? Es betont, was spricht dafür? Es betont, dass Christen, als Christen, dass wir hier leben, dass wir in dieser Welt sind, dass wir hier verortet sind. Und das Modell ruft Menschen auf, auch anzuerkennen, dass die Welt eine Bedeutung hat und sie Gutes enthält. Und es wird auch bestätigt, dass Gott am Handeln ist, in ihr durch unterschiedliche Einrichtungen. Aber hier, genauso zu diesem Modell, gibt es auch Fragen. Dass die Fragen sind, ich habe mal drei jetzt hier formuliert, werden vielleicht auch vorherrschende gesellschaftliche Praktiken oder Haltungen einfach unkritisch übernommen? Kann die Gemeinde oder die Kirche in diesem Modell auch wirklich ihre prophetische Stellung beibehalten? Wird das Modell dem noch nicht gerecht? Das heißt, hat es hierbei die Vermittlung des Evangeliums noch im Zentrum oder geht es mehr darum, wirklich wichtig und relevant zu sein? Und ich glaube, das sind alles Fragen, auf die es keine einfache Antwort gibt. Wir leben genau in diesen Spannungen, sind jetzt zwei so aufgezeigt. Und es kann ja auch eine Erkenntnis sein, dass es keine einfache Antwort gibt. Mir ist da noch was eingefallen, das fasst das vielleicht auch so ein bisschen zusammen oder benennt es genauso. Vielleicht kennt ihr diesen englischen Ausspruch, love it, change it or leave it. Weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Also liebe es, verändere es oder verlasse es. Und das ist genau auch das, was hier so angesprochen ist. Liebe es, quasi sich anzupassen, das Modell der Anpassung. Change it, vielleicht ein Modell, Dinge zu verändern, Modell der Transformation. Und leave it, ein Modell der Absonderung, sich davon zu trennen. Und auch da wieder, vielleicht ist es auch so, dass es nicht ist entweder oder, sondern vielleicht auch als ein sowohl als auch, dass die Spannung aufbaut. Und jetzt möchte ich einfach noch als Möglichkeit, es hat mir geholfen auch, mit dieser Spannung auch umzugehen, nochmal ein Gebet vorlesen, das Jesus gesprochen hat. Und das Gebet, das steht in Johannes 17, Vers 14 bis 18, das ist ein Gebet an seine Jünger. Und da dürft ihr einfach mal so rein. Hör mal einfach mal rein, ich kommentiere das dann nachher auch gar nicht. Doch jetzt, da spricht Jesus, und das ist auch ganz interessant, Jesus, bevor er gefangen genommen wird, oder vielleicht auch bevor er sich gefangen hat nehmen lassen, spricht er das. Doch jetzt komme ich zu dir, aber das wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit sie ganz von meiner Freude erfüllt sind. Spricht er über die Jünger. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben. Nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie auch ich kein Anteil von ihr bin. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu der Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit dir hingegeben sind. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das Lobpreisteam darf auch schon nach vorne kommen. Und ich möchte einfach zum Schluss nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was waren die Inhalte? Die Inhalte, was wir mitnehmen können. Als Nachfolger Jesu leben wir jederzeit in dieser Spannung. Und wir haben als Menschen oft die Bedürfnis, die Spannung aufzulösen. Aber ich glaube, es ist auch so, dass ohne Spannung kann auch kein Strom fließen. Das ist mir vielleicht ein bisschen näher als Elektrotechniker, vielleicht schließt es andere aus, aber ohne Spannung kein Strom, und wir brauchen die Spannung auch in der Nachfolge, denn sie macht unser Wirken abhängig von Gott. Das Zweite ist, der Mensch neigt dazu, sich bestätigt zu wissen. Das heißt, wir haben eine Position, wir haben eine eigene Meinung, und das ist toll, eigentlich in dieser Meinung bestätigt zu sein. Und oft ist die Tendenz da, sich nur dort zu bewegen, wo der Konsens groß ist. Und ist auch die Rolle der Medien, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr bei Amazon oder irgendwas bestellt und plötzlich irgendwo anders, du beschäftigst mit einem ganz anderen Thema, plötzlich poppt es genauso hoch. Und so genauso ist oft auch in diesen sozialen Medien oder Nachrichtenkanälen, dass oftmals sozusagen das Bestreben da ist, oftmals nicht, sage ich mal, neutral die Meinung darzustellen, sondern eher wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Und da ist jemand, der sich bestätigt fühlt, der fühlt sich einfach auch besser und er freut sich. Und der ist einfach da ein bisschen offener. Das ist auch was wir bedenken müssen. Und das Dritte ist, wie gehen wir mit dieser Spannung um? Und ich glaube, der Umgang mit dieser Spannung, das ist auch ein Zeichen für geistliche Reife. Und ich möchte da vielleicht so eine Challenge mitgeben für die kommende Woche, die auch mir geholfen hat. Ich bin nämlich auch so ein Typ oder so, ich bin gern so, ich gehe gern in Projekte hinein, ich vertiefe mich da und vergesse auch so ein bisschen das, was drumherum ist, und dann bin ich so im System und laufe auch so in diesem System. Und da hilft mir oft auch mal, mich daran zu erinnern, was gerade vorgeht, und da wieder auszubrechen. Und deswegen vielleicht so drei Punkte, die du einfach mal umsetzen kannst in deinem Alltag. Halte an und bete. Bete, um zu erkennen, wo genau diese Spannungen in deinem Leben vorhanden sind, auch in deinem Alltag. Das Zweite, denke nach und reflektiere. Welche Muster prägen dein Verhalten? Reflektiere das Verhalten und verstehe es dann. Und erkenne einfach, zu welchen Polen du neigst. Und das Dritte, lass es zu, dass dein Denken erneuert wird. Versuch nicht von vornherein andere Denkweisen direkt abzulehnen, sondern versuch auch sie zu verstehen. Sei demütig und lass auch zu, dass deine Sichtweise korrigiert wird. Wenn du erkennst, dass sie vielleicht nicht richtig ist oder nicht zum Ziel führt. Aber andererseits sei auch konsequent und eigenverantwortlich bezüglich deiner Überzeugung und handle danach. Und da hilft es auch ganz stark und es hilft mir ganz besonders auch im Austausch mit anderen zu sein. Sich mit diesen Themen einfach dann auseinanderzusetzen, da auch nochmal die herzliche Einladung auch zur WG, auch zu zwischendrin. Und einfach jemanden zu haben, mit dem man diese Dinge teilen kann. Und genau, das Lobpreisteam ist schon da. Ich möchte einfach noch kurz beten zum Schluss und dann wird mein Lobpreis gehen. Ja, Vater, du siehst, wie wir vor dir stehen, Herr, in dieser Zwischenzeit, wo dein Reich inwendig in uns schon angebrochen ist und wir dennoch warten, bis du wirklich kommst und bis wir bei dir sind und dein Reich vollendet wird. Herr, ich danke dir, dass wir in dieser Zwischenzeit nicht alleine stehen. Aber Herr, ich bete, dass du ein Herz gibst, das uns ein Herz gibst und schenkst, das demütig ist. Und das sich ausstreckt nach dir, nach deiner Wahrheit. Ein Herz, das sich auf der einen Seite nicht dieser Welt einfach so hingibt und in dieser Welt lebt, als gäbe es keinen Gott. Aber auf der anderen Seite genauso sich irgendwie zurückzieht und diese Welt einfach alleine lässt, ohne deine Botschaft. Herr, das ist herausfordernd. Durch mich beten, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns persönlich, aber auch als Gemeinde hier formst, veränderst, annimmst und dir danken, dass du auch mit uns gehst und wir nicht alleine stehen. Amen.